Liebe Freundinnen und Freunde des Bücherraums F, liebe Zuhörende, wir präsentieren hier einen weiteren Podcast aus dem Bücherraum, und zwar den Vortrag von Brigitte Studer über die Reisenden der Weltrevolution, ihr jüngstes Buch. Die Historikerin Brigitte Studer, langjährige Professorin an der Uni Bern, hat sich vielfältig profiliert. Bereits 1994 ist von ihr das umfangreiche Buch «Partie sous l'influence» über die Schweizerische Kommunistische Partei und ihre Beziehung zur Kommunistischen Internationale, der Komintern, von 1931 bis 1939 erschienen, das bis heute ein Standardwerk geblieben ist. Danach hat sie zahlreiche Studien und Bücher geschrieben und herausgegeben, etwa zur Frauenbewegung und der Geschlechtergeschichte, aber auch zur Geschichte des Sozialstaats und zum Konzept der Staatsbürgerinnenschaft. In den letzten Jahren ist sie zur Geschichte der Komintern zurückgekehrt. 2020 ist bei Suhrkamp ihr Buch mit dem schon erwähnten Titel «Reisende der Weltrevolution – Eine Globalgeschichte der Kommunistischen Internationale» erschienen. Am 2. Februar 2022 hat sie Thesen und Resultate aus diesem Buch im Bücherraum F in Zürich vor einem interessierten Publikum präsentiert. Die Einleitung spricht Brigitte Walz-Richter von der Studienbibliothek zur Geschichte der Arbeiterbewegung, die den Abend auch organisiert hat.
Ja, und nun ist der Anlass das letzte Buch, das letzt erschienene Buch von Brigitte, und zwar Reisende der Weltrevolution. Ich glaube, viele von euch haben die Besprechung in Studienbibliothek Info gelesen oder vielleicht auch irgendwo anders eine Besprechung. Und mit ihren eigenen Worten möchte ich sagen, dass sie ja es auch so charakterisiert hat, dieses Buch, dass es eine etwas andere Geschichte der Komintern ist. Eine Geschichte des Komintern als Arbeitsort. Und das erscheint mir auch doch ein sehr zentraler Punkt und ein sehr wichtiger Punkt. Und im Unterschied zu sonstiger historischen Literatur, in der ja meistens die Hauptakteure der Revolution und des weiteren Geschehens und der Komintern und so weiter beschrieben werden, wie, was weiß ich, Lenin, Trotzki, Levi und so, sind hier die sogenannten mittleren und kleineren Angestellten, die in unterschiedlichen hierarchischen Positionen dem kominternen Apparat angehörten, im Mittelpunkt des Buches und der Studie. Dabei waren auch Schweizerinnen. Einige von euch sind ja auch deswegen oder unter anderem deswegen hier, weil sie Verbindungen zu diesen Personen haben, familiäre oder sonstige, die in diesem Buch vorkommen. Einige der Menschen sind auch im Archiv der Studienbibliothek, also heute in der ZBH, sind kleinere Bestände von Julius Alperi zum Beispiel und auch von Jogi Herzog natürlich und Lotte Bindel, spätere Lotte Hümpelin und Fred Hümpelin, die ja auch dann aus Lotte Hümpelins Nachlass wurde ja auch bei der Edition 8 das Buch »Mein eigener Kopf« gemacht. Ich habe außerdem hier jetzt nochmal das Studienbibliothek-Info hingelegt, wo die Besprechung eben von Uwe Sonnenberg zum Buch von Brigitte Studer drin ist und ein älteres Studienbibliothek-Info, in der Ruth Werner, also ein Projekt zu Ruth Werner beschrieben ist, woraus eine Biografie entstehen soll in Berlin, für die daran interessiert sind. Jetzt würde ich erstmal stoppen und dir das Wort geben und danke euch allen fürs Kommen.
Ja, also vielen Dank für die Einladung und die Einführung, Brigitte. Und es freut mich jetzt hier zu sein in Zürich und über dieses Buch zu sprechen. Über das sprechen wir jetzt heute nicht. Das ist schon älter. Das war die DAES, die ich 1994 gemacht habe in Lausanne. Ja, also über die Globalgeschichte der Kommunistischen Internationale. Sie wissen ja, dass der Kommunismus das 20. Jahrhundert tiefgehend geprägt hat. Und bis 1989 handelte es sich ja um eine Ideologie, eine politische Richtung, aber nicht nur das, eine organisierte politische Bewegung, aber auch um eine Staatsmacht. Nun, Kommunismus ist geprägt gewesen durch Antikapitalismus, Antikolonialismus, Antimilitarismus und auch Antiimperialismus, und das alles galt den Herrschenden weltweit als tödliche Gefahr und kurbelte auch den westlichen Antikommunismus der Zwischenkriegszeit und des Kalten Kriegs an. Und da muss man auch sagen, für die nicht-stalinistische Linke, also für Sozialisten, Anarchisten, Trotzkisten und so weiter, repräsentierte das repressive Staats- und Herrschaftssystem der Sowjetunion auch eine peinliche Verwandtschaft. Andererseits beeinflusste die Existenz des Kommunismus die Ausbildung des Sozialstaats in westlichen Demokratien, aber auch in den faschistischen Diktaturen der Zwischenkriegszeit, also in den 20er und 30er Jahren. Und nicht zuletzt legte der Kommunismus Spuren. Spuren für spätere Aktivistinnen, Aktivisten und Engagements, für die Dekolonisation, für die Gleichheit der Geschlechter, für die Sache der Arbeiterschaft. Aber im Kern, am Anfang dieser langen Geschichte, steht die Kommunistische Internationale oder auch kurz Komintern. 1919 gegründet von den in Russland 1917 an die Macht gekommenen Bolschewiki. In ihren Augen galt die Oktoberrevolution nur als Prolog. Sie setzten ihre Hoffnungen auf eine Revolution in Europa, die in Deutschland ihren Anfang nehmen sollte, und dann würden dann andere folgen. Nun, um diese Zielsetzung zu verwirklichen, unterdessen bauten die Bolschewiki ein Netzwerk auf, das sich über den gesamten Globus erstrecken sollte, also eine Weltpartei. Und damit entstand eine neue Form politischen Engagements im Rahmen einer transnationalen und zugleich zentralisierten Organisation sollte eine schlagkräftige, eine trainierte und eine vernetzte Avantgarde von Berufsrevolutionären und Revolutionärinnen aufgebaut werden. Bis zur Auflösung der Komintern 1943 beteiligten sich tausende Frauen und Männer an diesem Kollektivunternehmen. Ein Kollektivunternehmen mit globaler Ambition. Auch darunter waren auch etliche aus der Schweiz beteiligt. Nun, die Komintern, Sie sehen hier ein paar Angaben, ich gehe nicht im Detail darauf ein, aber die Komintern war eine verästelte Organisation, ein verästelter Apparat mit Zentrum in Moskau, aber zahlreichen ausgelagerten Stützpunkten, Nebenorganisationen und auch themen- und zeitspezifischen Organen und Organisationen. Höhepunkt umfasste sie etwa 80 kommunistische Parteien in der ganzen Welt und mehrere Millionen Mitglieder. Nun, diese Vielgestaltigkeit der Komintern mit ihren weltweiten Netzwerken, das stellt die Historiografie vor Schwierigkeiten. Das sind Herausforderungen. Wie geht man mit diesem Gegenstand, mit diesem Thema um? Nun, das ist mein erster Punkt in diesem Vortrag. Welche Geschichte der Komintern kann man heute noch schreiben, nach dem transnationalen und globalen Turn und in einer Akteurs- und praxiszentrierten Perspektive? Wie kann man die Geschichte der Komintern erzählen? Dann einen zweiten Punkt möchte ich dann speziell auf die Rolle der Frauen eingehen. Also welches waren ihre Aufgaben, welches waren ihre Funktionen in der Komintern, welches Emanzipationsverständnis propagierte die Komintern und wie setzte sich dieses in die Praxis um? Und schließlich Und mein dritter Punkt ist dann dieser revolutionäre Alltag. Wie sah die Arbeit der professionellen Revolutionäre und Revolutionärinnen aus? Also zuerst die Frage, welche Geschichte der Komintern heute? Bis weit in die 1970er Jahre, vielleicht sogar noch länger, ging die Geschichtswissenschaft nicht über institutionelle Ansätze hinaus. Also der Fokus richtete sich auf die politische Ideologie, die politischen Strategien und Organisationsformen. Und natürlich auch wichtig, die Identifikation der Akteure und Akteurinnen. Und das sind zweifellos ganz wichtige Fragen. Wer waren diese historischen Akteure und Akteurinnen? Wie war der Kominternapparat aufgebaut? Diese Kenntnisse sind für die Geschichte der Komintern grundlegend. Aber eine solche Betrachtungsweise ist zu eng. Denn die Komintern war auch ein soziales, ein kulturelles Phänomen. Man kann sagen, sie bildete eine eigene Lebenswelt, eine Lebenswelt mit ihren eigenen Normen und Regeln, ihrer eigenen Sprache, auch ihre habituellen Praktiken. Nun, ich habe gesagt, Akteure sind wichtig, die Menschen sind wichtig. Vor Öffnung der Komintern Archive kannte man namentlich etwa 800 Komintern-Funktionäre, also Leute, die für die Komintern gearbeitet haben. Seither hat ein internationales Forschungsteam fast 30.000 Namen zusammengetragen. Das sind alles Menschen, die in der einen oder anderen Form für die Komintern gearbeitet haben oder mit ihr in Kontakt standen und die also ein Dossier in Moskau haben, im Komintern-Archiv. Interessanterweise sind 16% dieser Personen weiblich, 16% Frauen, also ein Sechstel immerhin der Komintern-Mitarbeitenden sind weiblich. Diese professionellen Revolutionäre, Revolutionärinnen bildeten eine Elite. Aber eine Elite nicht auf der Basis von Vermögen, Einkommen oder sozioprofessionellem Status, sondern durch ihre Zugehörigkeit zu einer kleinen Gruppe von Verschworenen, die im Dienst einer höheren Sache standen. Sie arbeiteten für die Revolution und reisten an diejenigen Orte der Welt, wo gerade Bedarf war. Nun, das Leben dieser nomadischen Revolutionäre, man kann auch sagen, entsandte Arbeitnehmende, das ist Gegenstand meines Buchs Reisende der Weltrevolution, eine Globalgeschichte der kommunistischen Internationale. Um die Geschichte dieser Menschen fassbar zu machen, habe ich mich auf die drei globalen Revolutionen der Zwischenkriegszeit konzentriert. Ich sage Revolutionen, aber eigentlich waren es drei globale revolutionäre Momente. Momente, die Aktivistinnen und Aktivisten aus der ganzen Welt mobilisierten. Also die deutsche Revolution 1919 bis 1923, die chinesische Revolution 1925 bis 1927 und die spanische Revolution 1936 bis 1938. Und jedes Mal, oder 39, je nachdem, wie man das will, jedes Mal setzte die Komintern ihr ganzes politisches und organisationales Gewicht ein. Sie bot ihre Mitglieder auf, ihre Kader, ihre Infrastruktur. Sie investierte ihr Know-how. Sie aktivierte ihre Netzwerke und bildete neue Netzwerke. Sie improvisierte Hilfsaktionen und schickte Unterstützungsgelder. Und sie schrieb Artikel und Berichte, entwickelte Analysen und verlor sich auch in unzähligen Debatten und Disputen. Dabei konzentrierte sich die Handlung auf das, was man globale Städte nennen kann. Das sind Orte, an denen Aktivistinnen und Aktivisten zusammenströmten. Und dieser grenzüberschreitende Einsatz erforderte Organisation und Ressourcen, Ressourcen in Form von Geld, Know-how, Personal und auch klarer Anleitung. Jetzt Tausende von Akteurinnen waren aktiv. Ich habe eine Auswahl getroffen, die die Diversität und die verschiedenen Engagements spiegelt. Ich bin von der Generation von 1920 ausgegangen. Das, was ich die Generation von 1920 nenne, die Delegierten des Zweiten Weltkongresses im Sommer 1920 in Moskau. Die Gründung einer neuen Internationale durch Lenin, Trotzki und so weiter war anfänglich ja umstritten, aber sie traf gleichwohl den Nerv der Zeit. Die alte Sozialdemokratie hatte ausgedient und die Neuordnung der Arbeiterbewegung war weitestgehend noch ungeklärt. Am Zweiten Weltkongress der Komintern wollte niemand fehlen, außer vielleicht den rechten Sozialdemokraten wollte keine Kraft der Arbeiterbewegung nicht anwesend sein, wenigstens als Beobachterin. So kamen radikale Linke, es kamen antikolonialistische Terroristen, es kamen Feministinnen, es kamen Mitglieder nationaler Befreiungsbewegungen, es kamen Mitglieder anarchistischer Gruppen. Man kann sagen, 1920 war noch die Zeit der Verzauberung, also die Zeit der utopischen Sehnsucht, die utopische Sehnsucht nach Weltrevolution. Nun, dieser Kongress hatte die Aufgabe, die neu proklamierte Internationale ideologisch zu stellen und ihr permanente Strukturen zu geben. Die neue Internationale benötigte Kader und ein globales Netzwerk. In den Worten von Grigori Sinoviev, also das war der erste Vorsitzende der Komintern, musste sich die kommunistische Internationale nun von einem Propaganda- und Agitationsorgan in eine Kampforganisation verwandeln. Ich meine, dass an diesem Kongress die Generation von 1920 entstand. Sie bildeten die ersten und auch wohl permanentesten Kader der neuen Organisation. An diesem Kongress wirkte nicht nur der historische Kontext, das heißt eine Zeit politischer Radikalisierung und die bereits vorhandenen politischen Überzeugungen, die die Menschen mitbrachten, sondern auch der konkrete Moment. Die Menschen, die an diesem Kongress zusammenkamen, machten die prägende Erfahrung transnationaler Kontakte, Zusammenarbeit, aber auch Auseinandersetzungen. Viele von ihnen wurden zu professionellen Revolutionären und Revolutionärinnen. Und das war eine strategische Lebensentscheidung. Diese Aktivistinnen und Aktivisten wurden zu Angestellten, sie erhielten einen Lohn und in der sich schnell ausdifferenzierenden arbeitsteiligen Institution auch eine feste Funktion, allerdings konnte die auch je nach administrativen Bedarf auch wieder ändern. Aber man kann sagen, wenn man das heute betrachtet, dieses Engagement aus unserer individualistischen Gegenwart, erscheint das doch als erstaunlich, dieses totale Engagement, wie eine fremde Welt. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass politisches Engagement ja nicht nur materieller Verzicht bedeutet und persönliche Kosten, sondern auch Kompensationen bringen kann, Entschädigungen sozusagen. Für Frauen zum Beispiel öffnete sich mit dem politischen Engagement ein historisch neuer Handlungs- und Selbstverwirklichungsraum. Denn vor dem Ersten Weltkrieg besaßen in Europa nur Finnland und Norwegen das Stimmrecht zum Beispiel. Oder für beide Geschlechter konnte sich das öffentlich einbringen, Selbstbehauptung bedeuten, Valorisierung des Selbst, durch die Verteidigung der eigenen Ideen und durch das Gefühl, an der Geschichte teilzunehmen. Das Engagement ermöglichte auch den Erwerb von Kenntnissen und Techniken. Manchmal verfolgten die Komintern-Angestellten aber auch eine eigene Agenda Und die Komintern stellte ihnen dafür Ressourcen zur Verfügung, in Form von Know-how, von Personal, von Geld, von Kontakten, Netzwerken, Arbeitsteams. An diesem ersten Kongress nahmen 217 Delegierte aus 37 Ländern teil. Ich habe davon ein Dutzend ausgewählt. Sie sehen sie hier mit Foto. Eine 20-jährige Deutsche, Hilde Kramer, die am Kongress als Dolmetscherin und Übersetzerin arbeitete. Ein antikolonialistischer Inder, Manabendra Nath Roy, der von den britischen Behörden als Terrorist gesucht wurde, sowie seine damalige Frau, die Stanford-Absolventin Evelyn Trent. Ein ehemaliger Schweizer Theologe und Pastor aus dem Neuenburger Jura, Jules Humbert Droz, der bald mit seiner ganzen Familie als einer der ersten Kominternsekretäre nach Moskau ziehen sollte. Ein wenig geschulter Arbeiter aus Thüringen, Willi Münzenberg, der einer der bedeutendsten Kominternpropagandisten und Medienunternehmer Deutschlands werden sollte. Zwei sehr unterschiedliche Russen, Michael Borodin, der lange in den USA gelebt hatte und sowohl die mexikanische als auch die spanische KP gegründet hatte, sowie die strenge Elena Stasova, die in den 20er Jahren illegal lange in Deutschland lebte und später eine treue Stalinistin wurde. Aber um die verschiedenen Facetten und Entwicklungen der Komintern aufzeigen zu können, habe ich dieses Sample auch durch weitere Komintern-Angestellte ergänzt. Also Menschen, die später dazu stießen, die aber gleichwohl das Leben von professionellen Revolutionären und Revolutionärinnen lebten, die im Komintern-Auftrag an viele Orte der Welt, in der Regel an revolutionäre Krisenherde geschickt wurden. Da war auch ein galizischer Jude, Jakob Reich, der in der Schweiz für die Sowjetmission, die kurzlebige Sowjetmission gearbeitet hatte und 1920 den ersten Brückenkopf der Komintern nach Europa aufbaute. Ein ungarischer Journalist, der schon erwähnt wurde, Julius Alpari, verantwortlicher Redakteur der Imprico, also die wichtigste Zeitung der Komintern. Eine in Estland geborene Gräfin, Charlotte Stenbock-Fermor, und ihr Gefährte Heinz Kurella, der allerdings hier nicht auf der Folie ist. Eine italienische Fotografin, Tina Modotti, die auch sonst bekannt ist eben als Fotografin. Und ihr etwas dubioser Gefährte, der Italiener Vittorio Vidale. Ich weiß nicht, dann gibt es eine Bildzensur, die ich mir jetzt nicht genau erklären kann. Eigentlich sollte man die sehen. Eine amerikanische Feministin, Agnes Medley, und eine Deutsche, die jetzt auch schon erwähnt worden ist, also die unter dem Namen Ruth Werner bekannt geworden ist, die für den sowjetischen Nachrichtendienst arbeitete. Ja, die Geschichten dieser Personen, die haben sich gekreuzt, diese Personen haben sich an den verschiedensten Orten der Welt immer wieder getroffen. Was mich auch interessiert hat, war, weshalb, Sie haben ja gemerkt, es sind recht viele Frauen, es ist so eine Überzahl an Frauen präsent. Ich habe das auch so gemacht, sozusagen kompensatorisch. Es hat mich interessiert, welche Rolle die Frauen gespielt haben. Das ist der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte. Denn am Kongress von 1920 waren ja Frauen klar in der Minderheit. Also offiziell waren 19 Frauen anwesend. Aber wenn man die Fotos anschaut, wenn man die Quellen anschaut, dann zeigt es sich, dass in Wirklichkeit doch mehr Frauen anwesend waren. Denn nur die Delegierten wurden offiziell gezählt. Man kann auch sagen, die Erinnerungslandschaft ist sozial geordnet. Denn die kleine Stenografin und Übersetzerin Hilde Kramer, die ich erwähnt habe, die wird nirgendwo aufgeführt, in keinem Protokoll, in keiner Erinnerungsschrift. Sie hat das dann selber nachgeholt. Es werden nur die Redner auf dem Podium werden protokolliert. Und man kann sozusagen sagen, dass bereits die Zeitgenossen Frauen als historische Akteurinnen nicht wirklich wahrgenommen haben und dann auch in ihren Quellen und Erinnerungsschriften nicht oder kaum erwähnen, tendieren die Historiker dazu, auch diese Sichtweise zu übernehmen. Und ich nenne das, das ist ein historiografischer Mimetismus. Die Historiker verdoppeln sozusagen den weiblichen Ausschluss, den schon die Zeitgenossen praktizieren, weil sie die Quellen delgel übernehmen und nicht fragen, ja, aber waren denn nicht auch noch Frauen da? Was man sagen kann, ist, dass alle Anwesenden am Kongress von 1920 über aktivistisches Kapital verfügten. Das waren keine politischen Neulinge, die nach Moskau zogen. Sie waren zwar meistens jung, aber sie hatten politische Erfahrung. Sie waren in der Zimmerwaldbewegung, wie zum Beispiel Willy Münzenberg, oder sie kamen von kleinen radikalen Gruppen, die nach 1917 entstanden waren. Sie kamen von der sozialdemokratischen Linken oder wie eben die erwähnte Hilde Kramer, die sich in der Münchner Räterepublik engagiert hatte. Sie war mit 18 Jahren eine Mitbegründerin von Erich Mühsams Vereinigung Revolutionäre Internationalisten Bayerns. Und sie war dann Ende 1918 schon der frühen KPD beigetreten. In der Bayerischen Räterepublik hatte sie als Kurierin gearbeitet, sie hatte falsche Pässe verteilt, sie hatte Berichte für die Rote Fahne geschrieben und war knapp einer Verurteilung aufgrund von Hochverrat entkommen. Also man kann sagen, sämtliche historische Akteure von 1920, Frauen und Männer, besaßen politisches Wissen, sie besaßen technisches Können, also sie hatten dieses aktivistische Kapital, sie wussten, wie man zum Beispiel ein Flugblatt aufsetzt, wie man Notizen macht für einen Vortrag, sie wussten, wie man Leute mobilisiert, wie man eine Aktion vorbereitet, sie wussten, wie man sich für die politische Aktivität nützliches Wissen anschafft und so weiter. Also sie hatten aktivistisches Kapital, doch konnten Frauen viel weniger als Männer dieses aktivistische Kapital auch in politisches Kapital transformieren. Das heißt, man gewährte ihnen viel weniger oft eine institutionelle Anerkennung, eine offizielle Position und damit auch Autorität, die mit einer solchen offiziellen Position parallel lief. Also die kommunistischen Organisationen folgten einer Relevanzhierarchie, wer das revolutionäre, das ideale revolutionäre Subjekt verkörperte, und das war in ihrer Vorstellung ein männlicher Vertreter der Arbeiterklasse. Und dieses gesellschaftlich-politische Ordnungsprinzip leitete auch die Rekrutierungspolitik der Komintern. Und dies obschon die kommunistischen Organisationen programmatisch die Frauenemanzipation vertraten. Sie waren wie die Zweite Internationale. Im Prinzip waren in der Komintern alle Statusfunktionen auch den Frauen offen. Aber die kommunistischen Organisationen trauten offensichtlich den Frauen viel weniger die Kompetenz zu, Führungspositionen, Leitungspositionen zu übernehmen. Hilde Kramer zum Beispiel, um nochmals ihr Beispiel zu nehmen, sie erhielt überhaupt keine politische Verantwortung, obschon sie, wie sie in ihrem Fragebogen in Moskau 1920 angab, aus einem intellektuellen Milieu stammte und wie erwähnt ja auch Artikel geschrieben hatte. Oder Tina Modotti leitete im Spanischen Bürgerkrieg de facto die internationale Rote Hilfe, aber eben nur de facto, denn offiziell war nicht sie, sondern ein Mann verantwortlich. Allerdings, dieses Bekenntnis zur Gleichstellung sprach auch viele Frauen an. Denn die kommunistischen Organisationen eröffneten den Frauen neue Handlungsfelder, neue Möglichkeiten. Die Komintern förderte in den Anfangsjahren auch effektiv die Frauenemanzipation. Sie bemühte sich, die Kategorien Klasse und Geschlecht und daneben auch die Kategorien Klasse und Rasse, Ethnie zu verbinden. Was sie allerdings nicht realisierte, war die Formulierung einer Theorie, welche die Interdependenz zwischen diesen Kategorien adäquat berücksichtigte. Man würde eigentlich sagen, heute eine Intersektionalitätstheorie. Denn Klasse bewahrte ihren Status als zentrale Befreiungskategorie. Und praktisch wurde dann die Frauenfrage sehr bald an spezielle ausgelagerte Frauenorgane delegiert. Doch in der Frühzeit der Komintern wurde das Bekenntnis zur Frauenemanzipation auch von Frauen genutzt, um Aufmerksamkeit für ihre Anliegen einzufordern. Das beste Beispiel ist der Kongress von Baku. Er fand im September 1920, also nach dem Zweiten Weltkongress, statt. Und zwar der erste Kongress der Völker des Ostens. Er hatte zum Ziel, die muslimische Welt in den Kampf für die Weltrevolution zu integrieren. An diesem Kongress waren etwa 2000 Delegierte anwesend, also mehrere Dutzend Nationalitäten und ethnische Gruppen waren vertreten. Die meisten kamen aus dem Kaukasus, aus der Türkei, aus der arabischen Welt. Aber darunter waren 55 Frauen. Das ist nicht viel, aber es waren wichtige Frauen. Denn diese Frauen machten Druck, dass ihre Anliegen berücksichtigt würden, so dass das Kongresspräsidium paritätisch besetzt wurde. Drei Frauen, je drei Frauen und drei Männer. Und das auch für die verschiedenen Sitzungsvorsitze. Auch da war je paritätisch, je zwei Frauen, zwei Männer. Es gab zwar zuerst etwas Protest gegen diese Regelung, aber sie wurde durchgeführt. Und zwei Frauen durften auch referieren. Es war einerseits die türkische Feministin Nahia Hanum. Man sieht sie hier, sie warnte die Delegierten, dass es für ihr Land keine Befreiung geben werde, wenn sie, also Zitat, die Männer des Ostens, weiterhin das Schicksal der Frauen ignorierten. Und sie präsentierte ein 5-Punkte-Programm, das auch heute noch relevant wäre. Sie forderte die volle Rechtsgleichheit der Frauen, sie forderte gleichen Zugang zu allen Ausbildungsmöglichkeiten, sie forderte gleiche Anstellungschancen beim Staat und gesetzgebenden Behörden, sie forderte die vollständige Abschaffung der Polygamie und die volle Gleichstellung der Geschlechter in der Ehe und sie forderte auch zur Umsetzung und Kontrolle die Schaffung von lokalen Komitees für die Rechte der Frauen. Laut Protokoll erhielt sie viel Applaus. Und die nach ihr in Turk sprechende Bibi Nur, man sieht sie hier auf der linken Seite, sie kam aus Turkestan, sie klagte das Eingesperrtsein der muslimischen Frauen an. Denn sie sagte, wir Frauen des Ostens werden noch 10-mal mehr unterdrückt als die Männer des Ostens, also die 2000 anderen Delegierten. Und es ist interessant, dass die beiden Frauen doch durch ihre Erklärungen deutlich machten, dass die Frauenrechte auch eigenständige Rechte waren. Gut, jetzt komme ich zu meinem dritten Punkt und zwar zur Frage, ja, wie sah denn dieser Alltag aus? Also wie sah denn das aus, so Revolution als Beruf? Ich habe gesagt, also der Entscheid für die Komintern zu arbeiten, das war ein Entscheid, der oft in einem Moment des Enthusiasmus gefällt wurde, aber es war eine Lebensentscheidung. Denn als Berufsrevolutionär, als Berufsrevolutionärin zu arbeiten, konnte viel bedeuten, ganz unterschiedliche Aufgaben in sehr unterschiedlichen Kontexten, eine breite und erforderte eine breite Palette an Fähigkeiten. Und das ist in der Tat so, dass der Komintern-Apparat in Wirklichkeit viel differenzierter war, als die Forschung bislang wahrgenommen hat. Was ich untersucht habe, war vor allem die Menschen, die ins Ausland geschickt wurden, also die auf eine Komintern-Mission ins Ausland geschickt wurden. Und das waren oft Missionen, die kurzfristig waren, aber andere waren auch permanent, also nichts ist permanent, aber längerfristige Auslandaufenthalte. Das galt zum Beispiel für die Herausgeber und Journalistinnen der Imprecor, wie eben Julius Alpari. Sie saßen, soweit es möglich war, politisch in Berlin, hatten sie einen festen Sitz, ihre Redaktion. Allerdings auch da wiederum war es je nach politischen Verhältnissen notwendig, den Ort zu wechseln. Also Alpari musste und das ganze Team musste eine Zeit lang nach Wien die Redaktion verschieben und dann natürlich nach der Nazi-Machtübernahme zuerst in die Schweiz, aber die Schweiz war ein hartes Pflaster, und dann nach Frankreich. Ja, die Schweiz ist klein, kariert und fragmentiert, und Ausländer fielen sehr schnell auf, also sie konnten sich nicht lange illegal in der Schweiz aufhalten. Dann natürlich die Kuriere und Kurierinnen, das waren per se sehr mobile Funktionen, das waren übrigens sehr oft Frauen, die Kurierinnen. Sie hatten die Aufgabe, die Kommunikation aufrechtzuerhalten, wenn sie nicht über legale Möglichkeiten laufen konnte. Sie brachten aber auch meistens Geld und Informationen und manchmal auch Menschen über die Grenzen. Aber ein großer Teil der Auslandaufträge geschah mittels ganzer Delegationen. Das war ein ganzes Team, das an Ort geschickt wurde. Diese Teams waren mehr oder weniger umfangreich, um der dortigen kommunistischen Partei Hilfe zu leisten, aber zusehends, um sie wieder auf die richtige politische Linie zu bringen. Das konnte natürlich beides auch zusammengehen. Ich denke zum Beispiel an die Rolle Toljatis im spanischen Bürgerkrieg. Und diese Delegationen, die bestanden aus Vertretern der Komintern, aber auch, die konnten auch aus Vertretern anderer Organisationen bestehen, wie der Profintern, der Krestintern, also das waren die Bauerninternationale, die Jugendinternationale, Frauensekretariat oder von sogenannten Massen- oder Nebenorganisationen wie die Internationale Rote Hilfe. Diese Delegation war in der Regel hierarchisch aufgebaut. Es gab einen Verantwortlichen, einen Emissär, der mit einer Vollmacht ausgestattet war, der in der Kominternsprache Berater hieß. Daneben gab es Instrukteure, Instrukteurinnen, das waren dann eher die technischen Aufgaben, wie zum Beispiel, wie kann man einen Chiffrierapparat installieren oder andere organisatorische Aufgaben. Und dann waren oft auch Agentinnen und Agenten der OMS, also der Geheimabteilung, dabei. Das war eine Abteilung, die mehr und mehr zum operativen Arm der bolschewistischen Partei im Ausland diente. Und dann waren in diesen Auslandmissionen auch eine ganze Reihe von Funktionen und Aufgaben beteiligt, wie Übersetzer, Dolmetscherinnen, Sekretärinnen, Radiotechniker, Chiffrierinnen, informelle Mitarbeitende, Informanten oder auch je nach Situation Militärexperten. In diesen Organigrammen übten Frauen nur selten Leitungsfunktionen aus. Es gab aber welche, aber diese Aufgaben waren natürlich alle wichtig, damit diese Teams überhaupt arbeiten konnten. Also sie hatten alle ihre Aufgabe. Und ich habe auch viele Frauen gefunden, die Instrukteurinnen waren, die also in gefährlichen Situationen ins Ausland geschickt wurden. Es gab eben auch OMS-Mitarbeiterinnen. Es gab die erwähnte Ruth Werner und andere, die waren Nachrichtenagentinnen, und in einem Fall ging eine Frau sogar als Leibwächterin ins Ausland. Ich möchte das illustrieren jetzt an einem Beispiel, und zwar am Beispiel von Luise Geißler. Nun, Luise Geißler, weiß ich nicht, ob sie einigen von Ihnen bekannt ist. Ich habe Luise Geißler gewählt, weil sie auch einen Bezug zu Zürich hat. Luise Geißler war die zweite Partnerin des Inder Manabendra Nath Roy. Und sie begleitete Roy 1927 nach China, eine mehrmonatige China-Mission. Es gibt sehr viele Arbeiten, es gibt Forschungsbeiträge, Erinnerungsschriften zu Roy. Er ist ja zu einer Symbolfigur für den antikolonialistischen Kampf der Komintern geworden und ist in letzter Zeit auch unter der Perspektive einer Globalgeschichte und postkolonialen Ansatzes sehr stark wieder beachtet worden in der Forschung. Aber erstaunlicherweise sind die Frauen Roys, und die haben eben eine Rolle gespielt. Roy war dreimal verheiratet, respektive hatte drei Partnerinnen. Die kommen in diesen Forschungen überhaupt nicht vor oder nur wirklich en passant. Und Luise Geißler, die mit Roy nach China gefahren ist, und das war eine sehr gefährliche Aufgabe, ich kann das vielleicht noch in der Diskussion dann ausführen, sie hat selber für die Komintern gearbeitet. Sie hat mindestens in 16 Fällen, mindestens 16 Mal hat sie Wohnort und Aufenthaltsort gewechselt in dieser Zeit. Sie hat auf drei verschiedenen Kontinenten gelebt. Sie wohnte, sie ist in München geboren, war dort auch in der Münchner Räterepublik aktiv, war aber sehr früh mit einem Schweizer verheiratet, so dass sie die Schweizer Staatsbürgerschaft erhielt und die deutsche verloren hatte. Als sie dann verhaftet wurde nach dem Eintritt der Regierungstruppen in München und ihr der Prozess gemacht wurde, wurde sie in die Schweiz verwiesen, abgeschoben als Schweizerin. Sie lebte dann kurze Zeit in Zürich, arbeitete für Platten, zog dann nach Wien weiter, wo sie für die KPÖ arbeitet, dann nach Moskau. Und in Moskau hat sie für die verschiedensten Organe und Instanzen in der Komintern gearbeitet. Also sie arbeitete in der Presseabteilung, im Balkansekretariat, für das ECI-Präsidium. Und immer wieder wurde sie nach Deutschland geschickt, wo sie unter illegalen Verhältnissen arbeitete, so insbesondere im geheimen Militärapparat der KPD, was sie dann wiederum zur Flucht in die Sowjetunion zwang. Sie lebte dann ungefähr auch ein Jahr in den USA, das auch immer wieder im Komintern Auftrag. Sie arbeitete für das tschechische Ländersekretariat und lernte dann in Moskau höchstwahrscheinlich dann Roy kennen und fuhr eben mit ihm und einer Delegation im Februar 1927 nach China und dann mit ihm wieder im Juli zurück nach Moskau. Also sie mussten dann fliehen, als sich die Kuomintang gegen die Kommunisten drehte. 1931 reiste sie dann ein letztes Mal nach Indien, um Roy zu treffen, wurde aber dann deportiert nach Deutschland. Von Deutschland zog sie dann im September 1932 in die Schweiz, wo sie mit ihrer Schwester Eva Geißler zusammen und deren Schweizer Mann zusammen wohnte. Und die beiden haben hier auch ein Indiengeschäft eröffnet. Und es würde mich noch interessieren, ob jemand dieses Indiengeschäft kennt. Also die beiden blieben aktiv für die Unterstützung des Befreiungskampfes Indien. Also hier will ich auch wiederum zeigen, diese Lebenswelt und diese Biografien sind hochspannend, auch wenn man sich nicht auf die bekannten Führerfiguren konzentriert, sondern eben auch diese kleinen Mitglieder, die niemand kennt, aber die selbst ja auch ein hochmobiles und engagiertes und auch gefährliches Leben führten zwischen den verschiedenen Welten, zwischen dem kapitalistischen Westen, aber auch Asien oder eben dann die Sowjetunion. Aber das Leben dieser Aktivisten war nicht einfach. Es waren zum Beispiel Budgets einzuhalten. Hier sehen Sie eine Abrechnung, die Jules Berdreau machte, als er sich in Paris aufhielt mit seiner Familie und der sehr genau jede Ausgabe dann auflistete und dann abrechnen musste. Oder es gibt auch viele, es gab viele Regulierungen, also wie die Leute bezahlt wurden. Die Löhne waren abhängig von den Lebenshaltungskosten in den verschiedenen Ländern. Auch die Spesen waren abhängig von den Lebenshaltungskosten. Und reguliert wurden auch die Spesenausgaben, so heißt es zum Beispiel 1927, ich zitiere, die Fahrt im gepolsterten Waggon mit Schlafplatz auf der Eisenbahn im Ausland zweiter Klasse und auf Fahrt erster Klasse auf Dampfer, Entschuldigung, das ist so auf schlechte Deutsch im Zitat, das ist erlaubt. Hingegen ist die Benutzung der internationalen Schlafwagen nicht bezahlt. Das waren ja auch Luxuszüge. Dann war die Arbeit ja meist illegal und es mussten besondere Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. So reisten die Komintern Angestellten meist mit falschen Pässen unter falschem Namen. Hier sehen Sie den Pass von Margaret Buber-Neumann und Heinz Neumann. Das ist ein kanadischer Pass, der ist allerdings sehr schlecht gefälscht. Sie kommen offenbar von Belleville, das ist leider falsch geschrieben. Das waren so dann auch die Probleme mit diesen falschen Pässen. Also Julien Berdreau und Maniulski befanden sich zum Beispiel mal gleichzeitig in Berlin 1927 und sie konstatierten, dass sie denselben Pass hatten, also denselben Namen. Das war nicht immer alles sehr, sehr gut organisiert. Aber es war manchmal auch etwas langweilige Routine. Berdreau hat das in seinen Memoiren erzählt, als er in Spanien war mit seiner Frau und einer Delegation. Da passierte eigentlich nichts, das war lange vor dem Spanischen Bürgerkrieg. Und Jenny Berdreau war diejenige, die die Telegramme chiffriert und wieder dechiffriert hat. Das war sehr langweilig. Es war so langweilig, dass sie beschlossen, sie würden mal die Gruppen in Andalusien inspizieren. Aber eigentlich war das nur ein Vorwand, um mal eine kleine Reise zu organisieren. Die Lebensbedingungen der Menschen waren sehr unterschiedlich, die Unkünfte variierten stark. Borodin, als er in China war, er hatte sozusagen Diplomatenstatus, also er war ein offizieller Vertreter der Sowjetunion, hat eine großzügige Unterkunft und hatte auch Leibwächter. Während Roy und Evelyn Trent, als sie 1920 in Taschkent lebten, das war eine vom Bürgerkrieg zerstörte Stadt, da lebten sie in einem ungeheizten, unmöblierten Haus. Und da gab es nur Perserteppiche, um zu schlafen und überhaupt sich zu setzen. Im Allgemeinen kamen die Komintern-Angestellten in Hotels und Pensionen unter. Die Bedingungen waren vor Ort oft schwierig, aus technischen Gründen, aus menschlichen, aus politischen Gründen. Ich habe hier auch ein Bild, wo man sieht, also wie die Kommunikation ja manchmal geheim sein musste, also und auch voran bei den, um über die Grenze zu gehen. Also das ist hier eine offizielle Bestätigung für einen Gesandten der Komintern, dass er wirklich von der Komintern kommt. Aber das war auch schwierig. Die Briefe, die konnten Monate dauern, zum Beispiel zwischen China und Moskau. Und eben die chiffrierten Telegramme, die waren sehr zeitaufwendig. Und man musste das eben auch beherrschen, dieses Chiffrieren. Dann war auch das Problem der Sprachkundigkeit. Borodin, weder Roy noch Borodin in China konnten Kantonesisch oder Mandarin sprechen. Sie brauchten also Übersetzer. Die Übersetzer hatten auch einen gewissen Eigensinn. Das waren ja dann meistens Chinesen, die nicht unbedingt so ganz im Sinne der Komintern-Vertreter, den Genossen, die Nachrichten brachten. Da gab es viele Missverständnisse. Und dann mussten auch immer Vermittler, Personen, Verbindungspersonen gefunden werden, um den Kontakt zu den Genossen herzustellen. Und schließlich war das auch so, dass sich die ausländischen Genossen, also diese kommunistischen Parteien vor Ort, die waren manchmal sehr schwierig anzuleiten. Man kann sagen, dass die Moskauer Skripts dann andernorts eben nicht immer funktionierten. Die politische Situation war für die Betroffenen manchmal sehr undurchsichtig, viel zu kompliziert. Ich habe das im Buch gezeigt am Beispiel von China. Borodin und Roy waren sich überhaupt nicht einig über die Strategie, die man verfolgen sollte, und waren zerstritten. Das war auch der Fall im Spanischen Bürgerkrieg. Also es war oft sehr schwierig, überhaupt die Situation einzuschätzen. Also diese Aufgabe, jetzt als Emissär der Komintern andere Parteien zu instruieren und was sie dann politisch machen sollten, was die richtige Linie sei, das war nicht immer leicht in die Praxis umzusetzen. Ja, ich habe schon ziemlich lange geredet. Ich komme jetzt zum Schluss, damit wir auch noch diskutieren können. Also ich halte mal fest, die Komintern war ein einzigartiges Unternehmen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, welches politische Aktivistinnen und Aktivisten gegen Klasse, Geschlecht und Rassendiskriminierung aus aller Welt versammelte. Und die Komintern, der zweite Punkt, entwickelte für ihre Zielsetzung eine neue Form des politischen Engagements, und zwar als bezahlte Arbeit, ja, als Beruf. Das mitgebrachte aktivistische Kapital war jedoch für die Anforderungen dieser Arbeit nicht genügend. Die Berufsrevolutionärinnen und Revolutionäre mussten sich vor Ort ad hoc Kenntnisse aneignen, also man kann sagen Learning by Doing. Und dann, daneben musste auf kollektiver Ebene theoretisches Wissen, politische Strategien entwickelt werden. Ja, und letztlich, ob schon das Unternehmen ja scheiterte, legte es doch Spuren für spätere Befreiungsbewegungen. Ich habe das eingangs schon erwähnt, also die Dekolonisierung, da hatte die Komintern sicher einen Einfluss durch die Kader, die sie gebildet hat, dann für die neue Frauenbewegung und sicherlich für die ganze Arbeiterbewegung. Man kann also sagen, ohne die Komintern hätte das 20. Jahrhundert anders ausgesehen. Danke.
Haben Sie auch Studien betrieben zu den Spannungen zwischen den Internationalisten und der sowjetischen KPDSU oder zum Stalinismus oder so? Ich meine, das ist ja irgendwo beginnt da zwischen der ersten Generation von den Lenin-Gefolgsleuten und ein Misstrauen, weil ich habe so etwas Ähnliches in Nicaragua bei den Sandinisten erlebt, dass es einfach den Moment gegeben hat, wo die Einheimischen sich irgendwie verunsichert gefühlt haben durch die Rolle, durch die Beiträge, durch der Internationalisten.
Ja, das durchzieht natürlich die ganze Geschichte der Komintern. Also schon am Zweiten Weltkongress 1920 ist es den westlichen Besucherinnen und Besuchern, der Delegierten ja aufgefallen, dass die Russen, wie man damals sagte, die Russen eigentlich das Ganze gemanagt haben. Die Sowjetunion hat die Komintern auch finanziert. Was ich in diesem Buch gezeigt habe, was mich interessiert hat, das waren festangestellte Leute, allerdings ohne Vertrag und ohne Berufs- und Lebenssicherheit, aber sie erhielten einen Lohn. Dieser Lohn machte natürlich auch in gewissem Sinn abhängig. Als Roy sich kritisch zeigte 1928 gegenüber der Linie der Komintern und sich der KPDU annäherte, schließlich ist ihm der Geldhahn zugedreht worden, er hatte überhaupt kein Einkommen mehr. Also das ist schon mal diese Ebene, diese materielle Ebene der Realität, des Verhältnisses zwischen der Sowjetunion und den kommunistischen Parteien der Welt. Und dann kam natürlich hinzu, es ist alles prozessual. 1924 erklärte Stalin nun den Sozialismus in einem einzigen Land, in der Sowjetunion. Allerdings war natürlich die Idee der Verteidigung der Sowjetunion war älter als dieser Spruch und diese Wende Stalins, weil die Sowjetunion war für die Kommunisten und Kommunistinnen war das der Ort, wo die Zielsetzung vermeintlich realisiert war. Es war aber auch ein Ort, ein Fluchtort für viele Menschen, die verfolgt waren auf der ganzen Welt, bedeutete die Sowjetunion ein Ort, wo man leben konnte, wo man hinflüchten konnte. Da kam hinzu, dass die Komintern und die Sowjetunion auch vielen Menschen Arbeitsmöglichkeiten bot und Ausbildungsmöglichkeiten. Also es waren so Austauschverhältnisse, die man berücksichtigen muss, um zu fragen, weshalb haben sich die kommunistischen Parteien vereinnahmen lassen. Auf der ideologischen Ebene sind sie auch davon ausgegangen, also sie sind eine Weltpartei, sie verteidigen dieselben Ideale und Ideen. Also es braucht diese Einheitlichkeit. Es gab nicht diese Idee, es sind natürlich auch, die Komintern ist im Ersten Weltkrieg entstand oder direkt im Nachhinein zum Ersten Weltkrieg. Es war, die Bolschewiki hatten ein militaristisches Aktivismusbild, also diszipliniert, einheitlich in den Kampf. Und das war ein politisches Konzept, das natürlich heute völlig überholt ist, aber damals dominierte es. Diese Revolutionsidee sollte eigentlich über einen Bürgerkrieg realisiert werden. Also das Ganze ist sehr, sehr militärisch gedacht, wenn es auch in der Realität vieler Menschen dann gar nicht so war, sondern ich meine, die Schweizer Kommunisten waren jetzt nicht unbedingt, mussten sich nicht unbedingt militärisch verteidigen. Nicht? Aber das war so im Hinterkopf die Idee. Ja, und Konflikte gab es sehr viele, also da könnte man, da muss man immer wieder konkret fragen. Julien Berthaud ist ja 1928, ist er gegen Stalin aufgetreten im Exekutivkomitee, aber hat sich dann der Linie gebeugt, weil er weiterhin dabei bleiben wollte. Also es gibt massenhaft solche Beispiele.
Es gibt ja ein Buch von Gleb Albert, das Charisma der Weltrevolution, diese schöne Eingangsszene, wo ein bolschewistischer Trupp diese Telegrafenstation stürmt, die sie erobern müssen, und das Einzige, wofür sie sich wirklich interessieren, das sind die Telegramme mit den ersten Nachrichten von der Revolution im Westen. Und sie finden dann nichts und führen das darauf zurück, dass eben diese zaristischen Angestellten die Telegramme vernichtet haben, damit die Kunde jetzt nicht sich zu schnell ausbreiten kann. Und dann kommt ja diese ganze, das hast du ja sehr schön beschrieben, dieser Zyklus der Enttäuschungsverarbeitung. Also man merkt dann, diese Revolution kommt nicht. Wir müssen uns auf völlig andere Zukunft einstellen. Und man könnte da so einen Zyklus sehen, eben 20er Jahre, dann 30er Jahre. Faschismus kommt voran, überall gibt es diese Putz- und Machtergreifung und man kommt so in die Defensive. Und dann kommt dieser Hitler-Stalin-Pakt, der irgendwie einen Münzenberg, ja eigentlich ideologisch, ideell, eigentlich das Genick bricht und verzweifelt daran. Viele sind daran verzweifelt, auch die Auslieferung dann Huber Neumann, diese Kommunisten, die einfach antistalinistisch sind, die Stalin nach Mitteldeutschland abschiebt. Und dann kommt die Kominform. Und da würde mich jetzt interessieren, was passiert da? Ist das eigentlich dann das Ende dieses großen Zyklus der Generation von 20 mit diesen Angestellten, die auch militaristisch diszipliniert diese Revolution trotzdem aufbauen wollen? Oder ist das, wie es im Westen aussah, so eher eine Finte, das geht eigentlich weiter, aber unter neuem Namen? Also wie stark war dieser Wechsel im Zweiten Weltkrieg mit dem Hitler-Stalin-Pakt und dem Ende der Komintern und dem Übergang zur Komintern? Mhm.
Ja, eben, ich meine, es ist alles ein bisschen ein Prozess, aber es gibt auch so Einschnitte. Und natürlich der Hitler-Stalin-Pakt 1939, das war für viele also ein Schock und das ist auch eine große Austrittswelle aus den kommunistischen Parteien. jedenfalls im Westen, wo ich das besser kenne. Nach 1943 löst Stalin ja die Komintern sang- und klanglos und einfach von oben auf. Nicht? Das ist ja, er beschließt das und es gibt dann die Protokolle des Exekutivkomitees. Die sind die Kominternführer, die Parteiführer aus dem Westen und die Russen natürlich, die im Krieg in der Sowjetunion leben. Sie werden mit dem konfrontiert. Es gibt eine kurze Diskussion. Ich glaube, der tschechische Vertreter findet das keine gute Idee. Aber schlussendlich stimmen alle dafür, für diese Auflösung der Komintern. Und da sieht man, wie sich eine Organisation, die auf mehr oder weniger demokratischen Grundlagen aufgebaut hat, zu einem leeren Gehülse geworden ist, wo nur noch die Spitze entscheidet. Allerdings die kommunistischen Parteien und Organisationen und auch die Ideen, die haben ja weitergelebt. Also es gibt ja direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es eine Welle von eine rote Welle, kann man sagen, in vielen Ländern Europas, auch in der Schweiz, ein Aufbruch der PDA, das dann die PDA wird, durch die Rolle der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg, also dann gegen, im Kampf gegen Stalin, also gegen Hitler, Entschuldigung, das hat sehr schnell hat sich gewendet, aber was mit der Kominform passiert, das finde ich sehr interessant, weil die Komintern war so aufgebaut und da muss man auch wiederum den Prozess anschauen. Es gab die Weltkongresse, die eigentlich die Parlamente gedacht waren als die Parlamente dieser Weltpartei, also der Moment, wo die großen Entscheidungen fallen. Ursprünglich hätte jedes Jahr ein solcher Weltkongress stattfinden sollen. Das hat nur die ersten 4 Jahre geklappt. Dann werden die Intervalle immer länger zwischen den Kongressen. Der letzte Kongress findet 1935 statt. Und was in den 30er Jahren passiert, sind immer mehr Entscheidungstreffen, Spitzen, auf der Spitze. Da werden die Parteiführer eingeladen. Und zwar werden sie nach Moskau mandatiert, also sie werden sozusagen befohlen, sie werden eingeladen, das heißt, sie werden eingeladen, aber es ist klar, diese Einladung, die kann man nicht ablehnen und da wird schon in diesem Moment werden wichtige Entscheide auf der Spitze entschieden. Und die Kominform ist dann nochmals eine zusätzliche Zuspitzung, weil hier dann nur noch ausgewählte kommunistische Parteien respektive ihre Führer wie Torres und Togliatti und so weiter, die dürfen dann an diese Kominform-Sitzungen gehen. Das ist dann eine völlig andere Konzeption politischer Leitung. Da geht es dann um Geopolitik und politische Interessen. Es sind nicht mehr die sozialen, sozialpolitischen und revolutionären Ideen der 1920er Jahre. Das hat sich völlig verändert, aber die Basismitglieder kommunistischer Parteien, und das ist so das Paradoxe, glauben immer noch an sozusagen an das Revolutionäre dieses ganzen Unternehmens, also der Sowjetunion.
Darf ich fragen, war denn von der Schweiz Edgar Vogt zum Beispiel Mitglied der Komintern? Er war ja Präsident der PDA.
Ja, Edgar Vogt hat sehr lange für die Komintern gearbeitet. Er war für die Komintern in Mexiko, hat dort geholfen, die Kommunistische Partei Mexikos zu gründen. Und dann hat er kurzzeitig war im westeuropäischen Büro in Berlin engagiert, aber vor allem hat er in Moskau in der Komintern gearbeitet.
Aber auch während des Zweiten Weltkriegs?
Nein, er ist 35, 36 ist er in die Schweiz zurückgekommen und ist dann geblieben. Nein, er war in der Schweiz. Und die Schweiz war nicht eine wichtige kommunistische Partei, die in der Kominform Einsitz hatte.
Ich vielleicht auch noch eine Frage zum Globalen. Also das ist auch, taucht in deiner Arbeit ja auch auf. Und ist denn global so zu verstehen, also die Idee war, eine kommunistische Weltpartei zu gründen, und auch die nationalen kommunistischen Parteien hatten sich dieser quasi wie unterzuordnen, Befehle aufzunehmen? Oder war die Idee eher lokale, so ein bisschen ein Modell wie McDonald's, also was quasi die Franchising, das irgendwie so etwas läuft? Also quasi die klassische Idee ist ja irgendwie gescheitert, offensichtlich. Es gibt ja auch eine zweite oder gab eine zweite und eine vierte, wie wir wissen. International. Aber einfach mal die Frage, wie muss man sich das vorstellen, wie diese global, also wie jetzt man vielleicht aus einer global-theoretischen Perspektive, ist die Idee, dass es ein Zentrum gibt, das alles weiß analysiert und quasi eigentlich im Prinzip die anderen auf nationaler Ebene oder lokaler Ebene das einfach so befolgen.
Ja, also die kommunistischen Parteien, die waren Mitglied der Komintern. Also das war ganz klar, kommunistische Parteien wurden als Mitglied der Komintern untergeordnet. Wenn jetzt natürlich in Oerlikon eine Sektion ein Flugblatt verteilte, war das jetzt nicht unbedingt etwas, das bis nach Moskau ging, es sei denn, ab einem gewissen Moment, wenn es gegen die Linie ging, schon. Aber ursprünglich war das so gedacht, dass das eben diese militärische Effizienz, also Disziplin, es muss einheitlich sein. Die Zusammensetzung der kommunistischen Parteien war zum Teil sehr unterschiedlich, also soziologisch gesehen. Nicht? Das ist, sie waren ja nicht unbedingt nur mehrheitlich Arbeiterparteien, je nach Ort. Aber die Idee war, es muss einheitliche Linie bestehen. Und die wurde aber in den ersten Komintern-Kongressen wurde über die Linie gestritten, soll man jetzt über die Einheitsfront und so Einheitsfront oder Nicht-Einheitsfront, das war ja sehr, sehr umstritten. Aber mehr und mehr ist das von oben diktiert worden. Ich glaube, das ist, kann man nicht anders sagen.
Sprechen Sie.
Ja.
Ich möchte eigentlich an der Frage anhängen. Sie haben von diesem aktivistischen Kapital gesprochen. Und ich stelle mir vor, wie die Leute ausgebildet wurden, in der ganzen weltweiten Struktur zu agieren und zu propagandieren und Flugblätter zu drucken. Mich hat immer interessiert, wie wurde eigentlich der Kern der Doktrin vermittelt. Also bei den Christen gibt es so ein Buch, das heißt die Bibel, oder? Und bei den Kommunisten gab es auch so ein paar Bücher, aber das hat sich ja ständig entwickelt und hat dann auch zu diesen Schismen geführt und dann plötzlich war Trotzki neben weg, oder? Wie hat man die Doktrin über diese Jahre in der gesamten weltweiten Organisation weitervermittelt? Wie ging das vor?
Ja, also am wichtigsten waren ja die internationalen Kaderschulen. In Moskau. Da gab es vier große Kaderschulen. Also die Lenin-Schule ist die bekannteste, aber es gab auch die Kommunistische Universität der nationalen Minderheiten des Westens. Es gab die KUT, also die Kommunistische Universität der Erwerbstätigen des Ostens. Und es gab noch eine vierte. Diese Kaderschulen haben so das Dogma vermittelt, also die Linie. Aber die einzelnen Mitglieder, die hatten auch Kurse. So wie ich gesehen habe, in den 20er Jahren haben sie meistens Broschüren gelesen, nicht? So Auszüge aus dem Kapital von Marx oder natürlich Lenin, Kinderkrankheit oder Imperialismus. Und dann mit den Schriften Stalins kam dann der sogenannte Marxismus-Leninismus. Der Marxismus-Leninismus ist ja eigentlich nichts anderes als eine scholastische Interpretation des Leninismus und man kann auch sagen von gewissen Elementen, aber vereinfachten Elementen des Marxismus. Und das wurde dann die Bibel und dann vor allem die Bibel ist dann 1938 erschienen, der kurze Lehrgang. der kurze Lehrgang, der die Geschichte der sowjetischen Partei erzählt mit den verschiedenen Parteien. Und das war eigentlich so die stromlinienförmige Vorstellung, was jetzt eigentlich die Aufgabe der kommunistischen Parteien sein sollte. Aber zum Teil war es natürlich auch unterschiedlich. Ich glaube, was die Forschung heutzutage interessiert und was sie macht, ist eben auch diese Diversität zu zeigen. Zwischen der Intention der stalinischen Führung, die natürlich auch ein Stück weit eben dank ihrer materiellen Kraft, dank auch ihrer symbolischen Macht als das Vaterland der Werktätigen großen Einfluss hatte, dass vor Ort immer wieder Gruppen entstanden, die eigene Ideen propagierten. Und dann eben auch die verschiedenen Schismen, weil sobald man sich eben mit Theorien auseinandersetzt und sich auf eine Linie festlegen muss, dann entstehen natürlich diese Differenzen. Und wenn es nur eine Wahrheit gibt, dann ist die Konsequenz kann ja dann nur eine Spaltung sein.
Vielleicht auch gleich Anschlussfrage, wer hat denn diesen Lehrgang wirklich verabschiedet, also entwickelt? Sie haben jetzt über die Vermittlung gesprochen, oder? Aber über die Entwicklung dieses Lehrgangs und die Entwicklung der einzig richtigen Linie, wo wurde das entwickelt und verabschiedet?
Ja, es ist kürzlich eine Studie dazu erschienen, ich habe jetzt gerade den Autoren nicht mehr im Kopf, aber die ist sehr interessant, aber der Lehrgang ist über mindestens 4 Jahre ist er entwickelt worden. Und zwar von einer Arbeitsgruppe der KPdSU. Eigentlich war er schon angekündigt seit Jahren und das ist immer wieder hinausgeschoben worden. Und 1938 ist schlussendlich die Version publiziert worden, die approbiert worden ist von Stalin und der KPd-Führung. KPdSU-Führung.
Was war denn Stalins Grund, diese Komintern aufzulösen? Beziehungsweise wie hat er argumentiert oder wurde gar nicht argumentiert?
Doch, gut, auch hier wiederum ist die Geschichte ist natürlich interessant und auch aufschlussreich. 1919, als die Komintern gegründet wird, ist Sowjetrussland ein völlig isoliertes, verarmtes, unterindustrialisiertes Land. Ist abgeschnitten von den Wirtschaftsbeziehungen des Westens, der industrialisierten Länder. Es gibt eine Blockade der Alliierten, es gibt einen Bürgerkrieg. Die Idee ist, wir müssen eine Weltrevolution haben, um als Land zu überleben. Mittlerweile hat die Sowjetunion eine Industrialisierungsoffensive durchgeführt, hat die Landwirtschaft kollektiviert und vor allem ist sie international anerkannt worden. Stalin ist ja im Krieg auf gleicher Höhe wie Churchill und Roosevelt. Also das sind drei Staatsmänner, die die Macht auf der Welt repräsentieren. Da ist die Komintern für Stalin eigentlich nur noch ein Hemmschuh. Also dass er sozusagen als Staatsmann eine Organisation unterstützt, die Subversion in den anderen Ländern finanziert, das ist für ihn in diesem Moment kein Vorteil mehr, sondern im Gegenteil ein Nachteil.
Und dann vielleicht noch zu den Frauen, wenn du sagst, dass dieses militärische Denken diese Organisation so beherrscht hat, das könnte natürlich auch noch ein Zusammenhang da sein, dass man halt den Frauen, wie soll ich sagen, Frauen machen kein Militär, folglich können sie nicht führen, folglich können sie auch keine Verantwortung übernehmen. Siehst du da auch noch so einen Zusammenhang?
Ja, aber ich würde das jetzt nicht als Hauptargument aufführen, denn erstens mal ist das ja damals nicht so ein Sonderfall gewesen, dass Frauen in der Politik keine Rolle hatten, dass man ihnen keine Kompetenzen, sei es in der Politik, in der Wirtschaft, in der Familie, zugestanden hat. Also es ist insofern auch repräsentativ einer Epoche. Aber ich habe gesagt, es gibt diese militärische Sichtweise in Bezug auf das politische Handeln, aber es ist nur ein Teil der Konzeption des politischen Handelns der Komintern, sondern das politische Handeln als Verhandeln, als Aktivsein existiert natürlich auch. Und nicht nur jetzt, wir sind eine Kampfformation, die sich diszipliniert auf den Gegner trifft, sondern es gibt auch sehr viel andere politische Aktionsformen, wie eben, sei es im Parlament, sei es Leute mobilisieren, sei es in der Gewerkschaft. Dass Frauen in der Komintern so wenig Funktion hat, ist ein Nicht-Reflektieren der Geschlechterstereotypen und Vorstellungen. Ob schon die Komintern eine der wenigen Organisationen war, die damals eine Gleichberechtigung und Emanzipation der Frauen propagierte, hat sie diese Reflexion, die eigentlich erst die neue Frauenbewegung gemacht hat, wie tief nämlich diese Geschlechterdifferenzen in den Alltag gehen und wie stark sie das Verhalten von Männern und Frauen strukturieren, fast determinieren, würde ich sagen, nicht ganz determinieren, aber jedenfalls strukturieren, das ist doch etwas, was erst mit der neuen Frauenbewegung wirklich reflektiert worden ist. Und sogar erst in den letzten Jahren wieder mit MeToo.
Das ist ja eigentlich komisch, diese Generation 1920, das finde ich ein ganz klasse Begriff. Irgendwo habe ich das gelesen, ich glaube im Buch, aber es kann auch woanders gewesen sein, dass man ja Anleitung gemacht hat, wie auch konspirativ und so weiter gearbeitet werden soll. Aber immer ist die Rede davon, dass die Kader und Mitglieder sich selber und andere erziehen sollen. Und das, da ist ja schon so der emanzipative Ansatz drin. Und das muss man mit den Massen machen, ja, hinein in die Massen und so, solche Losungen. Das ist dann irgendwann wahrscheinlich in der Hitze des Gefechts oder der Schwäche der Ressourcen vor Ort oder was auch immer gegangen. Das kann ich mir noch nicht so vorstellen. Da fehlt vielleicht noch Wissen für uns jetzt. Aber der Anspruch war ja da. Ja. Das ist auch aus Kräftegründen, glaube ich, das ist sicher auch ein Problem.
Ja, also das ist natürlich schon älter, nicht die Idee, es ist eigentlich der neue Mensch, also der neue Mann oder der neue Mensch, und das ist schon die zweite Internationale, eigentlich schon so diese Sozialdemokratie. Die ganze Arbeiterbewegung hatte die Idee, der Mensch ist durch das kapitalistische System geformt und wir müssen neue Menschheitsformen erfinden. Jede Organisation hat das wieder anders auf die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Ideologien und Vorstellungen zugeschnitten, aber es ist so ein Grundmotiv der Arbeiterbewegung, dass man einen neuen Menschen erziehen könnte.
Aber vielleicht muss man auch noch mal vom Ende her denken. Also das hatten wir ja vorher, 1943, das Ende der Komintern. Und von 1920 bis 1943 ist ja unheimlich viel passiert. Ja. Also nach dem Ersten Weltkrieg, nach der Revolution, die Aufbruchstimmung, die Utopien, die es gab und solche Sachen. Und dann eben in den 30er Jahren der Faschismus, der Zweite Weltkrieg, der Spanische Bürgerkrieg, all das waren ja Konfliktherde auch innerhalb der Komintern. Man darf es ja nicht unterschätzen, was es bedeutet hat, innerhalb der einzelnen Parteien, der einzelnen Menschen. Und wir wissen ja, dass am Ende letztendlich ganz wenige auch überlebt haben von diesen Menschen, die ja wirklich in großer Menge für die Komintern gearbeitet haben. Ja. Und zwar entweder sind sie in ihren Herkunftsländern oder durch den Krieg oder durch Verfolgung, Flucht und all diese Dinge umgekommen oder eben durch den Stalinismus selbst. Ja, das waren ja auch nicht wenige, die da eigentlich gar keine Chance hatten zu überleben. Also das ist ja nicht nur so eine Geschichte, die Komintern, die man jetzt sehen könnte, ohne das Weltgeschehen, das drumherum passiert ist. Das muss man ja immer in Relation zueinander betrachten, denke ich.
Also ich habe in meinem Buch habe ich 320 Menschen, die vorkommen. Und Ich habe mal geschaut, also wie lange die gelebt haben und wie sie gestorben sind. Und die Hälfte hatte einen gewaltsamen Tod, ungefähr die Hälfte. Dieser 320, die ja nur ein kleines Sample der Kommentären-Funktionäre und Aktivisten repräsentieren. Von dieser Hälfte, die eben einen gewaltsamen Tod hatte, war die große Mehrheit, ist durch den Stalinismus umgekommen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht alle so genau mehr im Kopf, aber es sind dann etwa ein Dutzend sind durch den Nationalsozialismus umgekommen, andere durch andere gewaltsame Verhaftungen oder Erschießungen, aber wirklich, also die große Mehrheit, das ist der Stalinismus. Man hat ja immer auch so gesagt, Stalin hat ja mehr Kommunisten umgebracht als Hitler.
Mao hat das in China auch gemacht.
Ja, dann möchte ich vielleicht mich erstmal bedanken und selbstverständlich seid ihr alle eingeladen, noch ein Glas Wein oder Wasser oder was immer zu trinken, miteinander weiter zu reden. Und es besteht auch die Möglichkeit, bei mir das Buch zu kaufen. Okay. Danke.